Moin aus Hamburg.
Und Siegen.
Und herzlich willkommen zu unserem Podcast für die Bauindustrie. Zukunft bauen. Dem Zukunftspodcast für alle, die sich für die Zukunft von Bauen und Leben interessieren. Wir sind
Martin
und Christian. Und wir werfen in diesem Podcast einen Blick auf die Zukunftsentwicklungen von Branche, Technologie und Lebenswelt. Es wird dabei um die Veränderung der Baubranche gehen und darum, was dies für uns und für die Unternehmen der Branche bedeutet.
Das, was ich in Japan oft auch gemacht habe und auch jetzt noch in der Forschung, wenn wir jetzt einen Roboter aufgebaut haben, können wir es auch mit dem Roboter wieder demontieren. Das heißt, wir können es geordnet rückbauen, ohne dass die Abrissbirne kommt. Wir können die Teile, ähnlich wie beim Flugzeug, dann wieder reparieren ersetzen. Wir schmeißen das nicht weg. Das haben ja auch die alten Bauleute so gemacht. Wenn Sie in den Schwarzwald gehen, die Schwarzwaldhäuser anschauen, die haben aus dem Wohnhaus, das haben sie dann nicht alles verbrannt oder wo, das Holzhaus, sondern die haben das zum Stall umgebaut und die haben die Teile aufgehoben, die großen Holzbalken. Das waren ja Bäume früher. Und die Skandinavier haben es ähnlich gemacht in Polen, wenn sie in die polnischen Karpaten gehen. Und da finden sie das genauso. Das heißt, die alten Leute mussten das ja alles wiederverwenden. Es war ja ziemlich, und die waren sehr ökologisch früher, ne? Die hatten weniger, was wir jetzt sagen, CO2-Ausstoß. Und das können wir alles verbinden. Das heißt, was der Roboter montiert, kann er wieder demontieren. Das kann also in geschlossenen Kreislaufen recycelt werden, wieder repariert werden. Wir brauchen wieder eine Reparierkunst. Und die hat es früher auch gegeben. Meine Großeltern haben gar nichts weggeschmissen, die haben alles wieder repariert. Und das, was ich mit dem Roboter montiert habe, schon seit jetzt 40 Jahren, wo ich mich damit befasse, das konnte ich auch wieder demontieren und wiederverwenden und so weiter. Das heißt, es wird auch im Grunde ökologischer. Das gesamte System wird ökologischer, weil wir weniger Abfall haben. Und wir haben etwas erschwinglich. Wir lösen ein gewisses Problem der Pflege, Gesundheitssystem und die Rente. Also ich sehe eigentlich nur eine Win-Win-Sache, wenn man diese technologischen Fortschritt von der Automatisierung und der Robotik umsetzen, sehe ich eigentlich soziotechnische Win-Win-Sache für die deutsche Gesellschaft. Und die Themen sind brandaktuell. Und nach diesen Zielkosten muss ich ein Produkt und erst den Prozess entwickeln und dann das Produkt. Also ich würde das BIM ist ja eigentlich ein Produktmodell. Und das BIM würde ich ein bisschen hinten anstellen. Ich weiß, das hören viele nicht gern, aber man braucht erst einen Prozess, das Know-how, der Weg ist das Ziel. Ich muss erst mal wissen, wie ich etwas mache, um das Ziel zu erreichen, um die Zielkosten zu erreichen, meinetwegen 30, 20, 10% vom Netto-Monatseinkommen für die Miete, brauche ich die und die Prozesse. Und dann schaue ich mich um auf der ganzen Welt, was gibt es, wie machen es die Automobilbauer, wie machen es die Schiffbauer, wie machen es die Flugzeugbauer und so weiter. Und dann habe ich Prozesse gefunden, das kann ich dann mischen. Und kann sagen, so, jetzt müssen wir die Produkte dazu, die müssen jetzt durch den Prozess verlaufen. Und dann zum Schluss definiere ich das Produkt. Und dann fange ich erst von vorne an. Dann weiß ich nämlich genau, wie ich mit der entsprechenden Produktentwicklung und Design das Ziel erreichen kann und die Zielkosten erreichen kann. Und so müsste man eigentlich vorgehen. Aber dann stellen Sie natürlich alles auf den Kopf, ne? Da muss der Architekt warten, bis er die Zielvorgabe jetzt kriegt.
Heute haben Martin und ich Professor Thomas Bock von der Technischen Universität München zu Gast. An der Universität hat er seit 1997 an der Fakultät für Architektur die Professur für Baurealisierung und Baurobotik inne. Professor Bock ist einer der führenden Vordenker und noch wichtiger Umsetzer der Robotik im Bauwesen. Er studierte an der Universität in Stuttgart und am IIT in Chicago sowie an der University of Tokyo. Er ist Mitbegründer der ersten Europäischen Kommission für Baurobotik an der CNRS in Frankreich und wurde 1989 an die Universität Karlsruhe berufen, bevor er dann 1997 auf den Lehrstuhl für Baurealisierung und Baurobotik an die Technische Universität München kam. Professor Bock hat in den innovativsten Baubetrieben in Europa, den USA und Japan an über 50 automatisierten und roboterisierten Produkt- und Produktionssystemen mitgearbeitet. Er ist Mitbegründer der IAARC und der Asian Habitat Society und berät Regierungen und Akademien weltweit. 2017 zeichnete die DFG ihn mit dem Seibold-Preis für seine seit 35 Jahren wegweisende Forschung in der Baurobotik aus. Er ist ebenfalls Co-Autor von über 500 Artikeln in mehreren Sprachen und wurde mehrfach mit Ehrenprofessorwürden ausgezeichnet und hat diverse Fellowships, Honorar- und Gastprofessuren inne. Als Mitherausgeber verschiedener Fachzeitschriften sowie als Co-Autor der seit 2015 weltweit ersten Buchreihe zu Construction Robotics by Cambridge University Press ist er für uns der Ansprechpartner und der Gesprächspartner für die gemeinsame Reise in die Zukunft des Bauens. Herzlich willkommen, Herr Professor Bock.
Ja, guten Tag.
Ja, auch von meiner Seite herzlich willkommen. Ich freue mich auf unser Gespräch heute.
Für alle, die noch Berührungsängste mit dem Thema Robotik haben, erzählen Sie uns doch mal, wie sind Sie denn selbst zu dem Thema gekommen? Was ist dabei Ihr zentraler Antrieb und womit beschäftigen Sie sich momentan am intensivsten?
Also zur Robotik bin ich gekommen, als ich mir als Student im zweiten, dritten Semester ein eigenes abgebranntes Bauernhaus wieder aufgebaut habe. Ich hatte kein Geld und habe das dann das war in einer sehr ländlichen Region in Nordostwürttemberg. Weil es eben ein Brandschaden war, konnte ich es günstig erwerben, habe das selber abgerissen, wieder aufgebaut, gemauert, betoniert und so weiter. Und der Professor, der mich dann immer gesehen hat, hat gefragt, ob ich eine Schlägerei hatte. Als ich im Hörsaal war, sagte ich, nee, ich baue gerade ein abgebranntes Bauernhaus wieder auf. Und das fand er gut. Und wenn man sowas macht als Student, da war ich 22 Jahre alt, fängt man an nachzudenken. Und ich habe in Stuttgart studiert und da gibt's ja auch die bekannten Automobilmarken. Und dann hatte ich auch nebenher ein bisschen Geld verdient bei diesen Automobilbauern südlich von Stuttgart. Und dann hatte ich zufällig dort auch den ersten Roboter gesehen. Es war so Ende der 70er Jahre. Und dann habe ich da eben gefragt, was ist das für ein, was machen Sie damit? Ja, wir wollen damit schweißen, Karosserien zusammenschweißen. Das war interessant, habe mich dann mit dem Fertigungsleiter angefreundet und immer wieder im späteren Leben getroffen. Und das war so ein kleiner Auslöser. Man muss erstmal selber eine Erfahrung machen, wie schwer das ist, am Bau zu arbeiten. Ich bewundere die Maurer, die Tonnen von Steine über Jahrzehnte schleppen, sich das Kreuz ruinieren. Und wie gesagt, das war der Auslöser. Dann hatte ich im Studium ich hatte ja Architektur und Bauingenieur parallel studiert in Stuttgart an der Universität, habe dann auch Vorlesungen gehört vom Maschinenbau und habe dann auch mich mit Informatik befasst, mit Fortran 77 noch und damals die erste Diplomarbeit gemacht, alles auf dem Computer, um schon in diese Richtung langsam zu gehen. Habe dann sehr viel gearbeitet, auch in der Betonfertigteilindustrie, vor allem in Werken, die automatisiert waren, vorgefertigt. Da hatte ich dann die so Kontakte auch nach Frankreich, die sehr innovativ waren in der Vorfertigung. Dann hatte ich in München nach der Olympiade in dem Jahr danach den BMW-Hochhausbau gesehen, die BMW-Zentrale, die hat mich sehr fasziniert. Dann hatte ich in den USA erfahren, dass die schon Raumzellen vorfertigen, mechanisiert, und dann hatte ich in Chicago rausgekriegt während eines Studentenaufenthalts von Fulbright, dass Toyota auch Häuser macht, und da bin ich dieser Sache nachgegangen. Das war dann Anfang der 80er Jahre und habe dann als ich bei Toyota war, dort eine Internship gemacht habe, wie früher bei Daimler in Sindelfingen, habe ich gesehen, dass die ja auch die Häuser fertigen wie die Autos, und da war natürlich eine Schlüsselmaschine, Technologie war der Roboter und das flexible Fertigungssystem. Ja, und dann sind aus diesem kurzen geplanten Japan-Aufenthalt sind dann 5 Jahre geworden. Ich habe dann mitgemacht in nationalen Arbeitskreisen in Japan. Wir haben die ersten 50 Roboter weltweit entwickelt in den 80er Jahren. Dann habe ich auch noch promoviert nebenher. Und das war natürlich irre spannend, weil sie müssen eine ganz neue Kategorie von Maschinen entwickeln. Wie vielleicht damals eben jetzt vor, als man noch die Tunnel von Hand gebaut hat, und dann kam einer mit dem Schildvortrieb in London und so ging es dann los, und ähnlich muss man auch hier im Bauwesen ähnliche Dinge entwickeln, und um das einfach auch dieses schwere Maloche einem zu erleichtern und die Arbeitsplätze attraktiver zu machen, auch für junge Leute. Und eben die Krankheiten, die Betriebskrankheiten, Berufskrankheiten, um das alles eben zu verhindern und zu verbessern.
Das heißt, wir haben ja hier eine ganz tolle Geschichte, wie aus einem Interesse und einer Studienentscheidung und dann einer persönlichen Betroffenheit und dem Begegnen verschiedener Technologien und Anwendungsformen am Ende eine Passion und eine Leidenschaft für das Thema Robotik gefunden worden ist oder bei Ihnen entstanden ist, die ja wie so eine Art Brennglas dann viele Themen auch zusammengeführt hat und offensichtlich bis zum heutigen Tage sie nicht mehr losgelassen hat.
Ja, natürlich. Also es kommt im Grunde darauf an, dass der Ingenieur, und mir gefällt das französische Wort sehr gut, Genie civil, also für etwas für den Bürger, das geniale Genium für den Bürger, Civis. Und Genie civil im Gegensatz zu Genie militär, also die französische Sprache ist es, finde ich das ganz gut. Civil Engineer im Englischen haben das ja dann übernommen aus dem Lateinischen, Französischen. Und für den Bürger was zu tun als Ingenieur. Und wir haben ja sehr viele Probleme, die anstehen in Deutschland. Allein die Mietdemonstrationen in Berlin und man spricht schon vom Enteignen der deutschen Wohnen und so weiter. Und jetzt gehen wir mit Vonovia zusammen, dann wird es vielleicht noch eklatanter. Ja. Wir haben die sozialen Wohnungen abgebaut. Ich wohne ja zurzeit in München, da ist es ja verrückt, da kostet ein Quadratmeter so viel wie ein kleines Auto. Und da frage ich nach der Leistungsfähigkeit von dem Quadratmeter Beton und den Fliesen, die da drauf sind. Und dann nehme ich lieber das Auto. Da kriege ich dann 5-mal mehr dafür. Und es fährt auch noch. Auf jeden Fall, das hat sozialen Sprengstoff. Und wenn wir das nicht verstehen, dass wir in einem Hochtechnologieland wie in Deutschland noch händisch arbeiten. Das ist so, wie wenn man einem armen Hartz-IV-Empfänger einen Rolls-Royce verkaufen will und sagen, warum kaufst du den Rolls-Royce nicht? Warum mietest du den nicht? Warum hängst du da unter der Brücke rum? Es ist ziemlich arrogant und wir müssen eigentlich dafür sorgen, dass das Mieten und das Wohnen, das Bauen wieder erschwinglich wird, auch für die Schwellenhaushalte. Und das kann man alles machen. Man kann das entwickeln. Man muss ja eben nur die Prozesse umstellen, ne?
Unser Podcast heißt ja Zukunft bauen. Und wenn wir das mal so auch als Projektion nehmen, wo wollen und müssen wir hin, auch als Gesellschaft, um die Themen zu lösen? Vielleicht sollten wir dann unsere Hörer mal auf diese inhaltliche Reise nehmen, wie das funktionieren kann. Wenn wir mal schauen, wo stehen wir heute mit der Robotik? Welche Chancen stecken letztendlich da drin? Vielleicht können wir das ja mal gemeinsam aufarbeiten. Und wenn wir Glück haben, kommen wir am Ende auch an einem Punkt an, wo dann auch unsere Zuhörer ein paar Ansatzpunkte finden. Wie kann ich das in meinem Betrieb oder in meinem Handlungsumfeld am Ende auch anwenden und dort auch ins Handeln kommen? Ja, Martin.
Genau. Ja. Was bedeutet denn jetzt für diejenigen, die sich vielleicht gar nicht damit beschäftigen, Robotik im Bauwesen? Also welche Möglichkeiten bietet das denn, sowohl technisch als auch vielleicht dann fürs Gesamtprojekt gesehen?
Ja, nun, der Roboter kann im Grunde das machen, was jetzt die ganzen Bauarbeiter mit den konventionellen Maschinen machen, die ja noch mehr eigentlich mechanisiert sind, noch nicht so sehr automatisiert, und das gesamte Gebäude bauen, sowohl im Hoch- als wie auch im Tiefbau. Und im Grunde ist es so, wie kann man es vergleichen, vielleicht mit der Pferdekutsche. Und statt dem Pferd haben wir dann eine Kutsche, und die wird modifiziert, wird verbessert bis zum heutigen Auto mit der gesamten Peripherie, mit den Straßen und so weiter, sodass es zu einem gewissen Innovationssprung kommt oder zu einem neuen System wie das neue Verkehrssystem. Und das im Bau genauso. Wir könnten zum Beispiel, also wir haben zum Teil die Häuser 150 Quadratmeter, 2 Etagen, über 90% vorgefertigt in 4 Stunden in Japan montiert. Da war die Küche schon drin, die Treppen und so weiter. Und nach 2 Wochen konnte man dann einziehen. Und wenn man so eine Leistungsfähigkeit hat, dann muss man nicht lange vor- und zwischenfinanzieren, sondern man nimmt den Jahresurlaub, fährt 2 Wochen irgendwo hin nach Mallorca, kommt zurück und hat das neue Haus und so weiter, ist da dann drin. Und es hat eine Top-Qualität, da muss nicht nachgearbeitet werden. Es braucht weniger Energie, es ist ökologischer, es ist ökonomischer. Es kann auch wieder umgebaut werden. Also ich habe oft die Dinge, die ich mit Robotern gebaut habe, habe ich auch wieder demontiert. Und dann auch kann man auch bessere, leistungsfähigere Bauteile wieder einsetzen. Im Grunde so ein bisschen wie die Instandhaltung von Flugzeugen. Und die Lebensdauer von Flugzeugen ist ja auch viel länger, weil man eben die Teile immer austauschen kann, reparieren kann mit leistungsfähigeren Teilen, Triebwerken und so weiter, die weniger Kerosin verbrauchen, ausstatten und so weiter. Das heißt, es gibt ja da die Möglichkeit, man braucht eben nur eine andere Herangehensweise, aber die ist schon vorhanden. Wie gesagt, andere Industrien wenden die an und die muss man aufs Bauwesen übertragen, damit eben der Kunde zu seinen eigenen vier Wänden kommt, ohne sich zu verschulden, was er sich nicht leisten kann oft oder zu hohe Mieten bezahlt, was jetzt ja sehr aktuell ist. Ne?
Bevor wir vielleicht gleich nochmal auf diesen gesellschaftlichen Aspekt auch eingehen, wollte ich noch einen technischen Aspekt so ein bisschen besprechen. Sie hatten eben so im Nebensatz fast erwähnt das Thema Prozesse. Ich habe einen Vortrag von Ihnen gehört, da haben Sie gesagt, dass es eigentlich die schlechtere Vorgehensweise ist, wenn wir einfach die gegebenen Prozesse, die es jetzt gibt, mit Robotern ersetzen. Eigentlich müsste man, um es richtig zu machen, quasi so ein Re-Engineering der Prozesse durchführen, dass man einfach die ganzen Prozesse nochmal überdenkt. Vielleicht, wenn Sie das nochmal erläutern können, was damit gemeint ist und vielleicht ein Beispiel dafür nennen, was man dann vielleicht einfach mal ganz anders denken muss.
Ja, also ich habe ja erst in Japan da so die ersten 50 Roboter, an denen Bauroboter, also ganz neuartige Maschinenkonzepte, die entwickelt worden sind im Hoch- und Tiefbau, die habe ich untersucht und manche habe ich mitentwickeln können. Und da habe ich bemerkt, dass wenn die das machen, was vorher die noch konventionelle Bauarbeit war, der konventionelle Ablauf oder das, was die Menschen gemacht haben, die Bauarbeiter, dann gab es öfters Probleme. Das heißt, da kam ich dann auch drauf und ich habe das damals in Japan erst auf Japanisch veröffentlicht. Robot-Oriented Design habe ich es genannt und Management. Und das gab auch in Japan einen ziemlichen Erfolg. Die ersten automatischen Hochbaustellen, der Prototyp lief 1988, im letzten Jahr meiner Promotion, da habe ich mitgearbeitet, haben wir dann die ganze Montage zum Beispiel von Stützen, von Trägern, von Bodenplatten, von Fassaden, also das ganze Hochhaus mit 20 Etagen wurde so entworfen, im Grunde nach meiner Doktorarbeit, nach dem Robot-Oriented Design. Und da muss man eben den vorhandenen Prozess re-engineeren. Also man muss das Design verändern. Die Architekten müssen im Grunde anders entwerfen, anders die Details planen. Wir brauchen einen anderen Baubetrieb. Wir brauchen mehr parallele Prozesse. Natürlich dann, um auch die Arbeitsgeschwindigkeit also zu erhöhen. Also wie gesagt, ein Fertighaus mit 150 Quadratmeter haben wir in 4 Stunden montiert. Dann wurden im schnellsten Falle die ganzen Hochhäuser in 3 Wochen 60 Etagen montiert, allerdings in Stahlbauweise. Im Stahl habe ich eine höhere Maßgenauigkeit. Und das heißt, also man kann hier diese ganzen technologischen Prozesse, die müssen re-engineert werden, neu engineert und vielleicht sogar einen Schritt weiter gehen, ein Reverse-Engineering machen. Das ist natürlich ein bisschen provokativ oder hat Sprengstoff, weil man möchte Gewohnheiten nicht gern abschaffen, aber man muss manchmal die Prozesse von hinten reindenken und dann erst von vorne anfangen. Das heißt also, was will ich wann erreichen? Und ich mache ein Reverse Engineering und dann, wenn ich das habe, dann erst fange ich an, das zu entwerfen, durchzukonstruieren, damit ich nachher ein Ergebnis habe, wo ich nicht mehr nacharbeiten muss, wo die Qualität gleich stimmt, wo es kein Nachtragsmanagement mehr gibt, wo es keine Prozesse gibt. Am Bau gibt es ja sehr viele Prozesse. Und das war zum Teil zum Erfolg geführt. Also ich war involviert im Medical Center in Rotterdam. Das war eine 135 Meter Hochhausbaustelle mitten im Medical Center. Ziemlich, Sie wissen ja, Holland, Sie sind in Aachen um die Ecke, sehr eng dicht besiedelt. Man konnte keinen Turmdrehkran aufstellen. Man musste den Fallwinkel von 7 Grad einhalten. Dann hätte man das Medical Center stilllegen müssen. Und dann habe ich gesagt, das machen wir alles gekapselt. Und diese 135 Meter Hochhaus wurden jetzt zwar nicht automatisiert wie in Japan, aber teleoperiert gebaut, ohne Turmdrehkran, wie so eine Art von, man könnte sagen, ein vertikaler Schildvortrieb nach oben. Das ist so eine Herrenknechtmaschine nach oben, aber jetzt ferngesteuert, von Arbeitern gesteuert, ohne Turmdrehkran. 3 Millimeter Genauigkeit auf 135 Meter, alles vorgefertigt. Und man war vor der Zeit fertig. Die Firma hat also eigentlich, die Baufirma, das war BAM, die hatte mehr investiert für die Maschinen, weil die Maschinen natürlich teurer waren. Aber sie haben die Mehrkosten nicht weitergegeben, sondern sie waren früher fertig und haben sie dann wieder auf einer anderen Baustelle eingesetzt. Also für die Firma hat sich das gelohnt. Und man musste den ganzen Krankenhausbetrieb im größten Medical oder einem der großen Medical Center in Holland nicht einstellen. Und es hat sich auch für die Baufirma gelohnt. Das ist also interessant. Es gab auch keine Nacharbeiten, schneller fertig, Qualität hat von Anfang an gestimmt. Und so müssen wir das eigentlich immer machen. Und also wir brauchen Re-Engineering und vielleicht sogar Reverse-Engineering, bevor wir mit der Arbeit anfangen.
Mir gefällt dieser Ansatz sehr gut. Ich beschäftige mich ja selber viel mit Strategie. Und da ist ja immer auch die Frage, wo wollen wir eigentlich hin? Also welches Ziel habe ich, welche Vision habe ich vielleicht oder welches Ziel habe ich dann konkret? Und mir scheint manchmal, wir verheddern uns in den Werkzeugen im Bauen. Also wir beschäftigen uns mit BIM und wir beschäftigen uns mit einzelnen Technologien, einzelnen Gewerken. Aber das große ganze Bild fehlt manchmal. Also diese Frage, wo wollen wir eigentlich hin damit? Die würde ja konsequent zu der Antwort führen, die Sie gerade schildern. Jetzt fragt man sich, also mehr Automatisierung, mehr Vorfertigung, mehr Beherrschung des ganzen Prozesses, was wir ohnehin wahrscheinlich auch aus Nachhaltigkeitsgesichtspunkten irgendwann leisten müssen. Jetzt fragt man sich, warum machen wir das nicht schon lange so? Sie beschäftigen sich schon viele Jahre damit. Die Erkenntnis ist ja vielleicht auch gar nicht mehr ganz neu, sondern die ist schon länger da bei denen, die sich damit beschäftigen. Woran hakt es? Ist es ein gesellschaftliches Thema? Ist es ein Thema der Fachwelt? Wo sind die Haupthürden, über die wir wegkommen müssen?
Die Haupthürden sind vielleicht Gewohnheiten. Also der Mensch ist ja auch ein Gewohnheitstier. Und man muss wirklich Dinge dann anders angehen. Also man muss die ganzen Abläufe verändern. Und es läuft ja im Augenblick, sag ich mal, es gibt ja auch im System eine gewisse Ineffizienz im vorhandenen System, wie wir das haben. In dieser Ineffizienz gibt es natürlich auch viele Stellen, wo man gar nicht genau weiß, warum das so viel kostet. Und wenn man weiß, was ein Sack Zement kostet, ein Bewährungseisen oder ein Ziegelstein, dann fragt man sich schon, warum kostet das nachher 20.000 D-Mark der Quadratmeter? Das können ja nicht nur die Grundstückskosten sein, denn zum Beispiel in Tokio, wo ich gelebt habe, das ist die in der Metropolregion um Tokio herum, und Tokio wohnt die halbe Bundesrepublik, 40 Millionen Menschen. Mhm. Trotzdem ist die Eigentumsquote doppelt 50% höher als in Deutschland. Das heißt, müsste andersrum sein, weil die so dicht bewohnt sind. Das heißt, das kann es nicht sein. Die Grundstückspreise alleine nicht. Paris ist auch viel dichter besiedelt als München zum Beispiel. Und ist auch eine sehr schöne Stadt. Und deswegen muss man wahrscheinlich diese ganzen Gewohnheiten verändern und die Technologien mit verändern. Aber ich würde erst sagen, erstmal, da Sie auch Kaufmann sind und in den großen Blick haben, dass man einfach nach den Zielkosten vorgeht. Also was ich so gelernt habe, auch von den Wirtschaftlern, eben Zielkosten. Nach den Zielkosten gehe ich vor. Das ist zum Beispiel jetzt 30% für höhere Einkommen, 30% vom Netto-Monatseinkommen bei höheren Einkommen runter bis was weiß ich, so wenig wie möglich. 5% bei jemandem, der vielleicht jetzt Schwellenhaushalt ist oder knapp an der Grenze Hartz IV oder so. Auf jeden Fall, das muss dann atmen. Und nach diesen Zielkosten muss ich ein Produkt und erst den Prozess entwickeln und dann das Produkt. Also ich würde das BIM ist ja eigentlich ein Produktmodell. Und das BIM würde ich ein bisschen hinten anstellen. Ich weiß, das hören viele nicht gern, aber man braucht erst einen Prozess, das Know-how, der Weg ist das Ziel. Ich muss erst mal wissen, wie ich etwas mache, um das Ziel zu erreichen, um die Zielkosten zu erreichen, meinetwegen 30, 20, 10% vom Netto-Monatseinkommen für die Miete, brauche ich die und die Prozesse. Und dann schaue ich mich um auf der ganzen Welt, was gibt es, wie machen es die Automobilbauer, wie machen es die Schiffbauer, wie machen es die Flugzeugbauer und so weiter. Und dann habe ich Prozesse gefunden, das kann ich dann mischen und kann sagen, so, jetzt müssen wir die Produkte dazu, die müssen jetzt durch den Prozess verlaufen. Und dann zum Schluss definiere ich das Produkt und dann fange ich erst von vorne an. Dann weiß ich nämlich genau, wie ich mit der entsprechenden Produktentwicklung und Design das Ziel erreichen kann und die Zielkosten erreichen kann. Und so müsste man eigentlich vorgehen, aber dann stellen Sie natürlich alles auf den Kopf. Ne? Da muss der Architekt warten, bis er die Zielvorgabe jetzt kriegt, um diese, sage ich jetzt mal, 20% vom Netto-Monatseinkommen das zu erreichen. Und das ist natürlich schwierig. Das ist nicht so leicht, wie es jetzt abläuft. Und da muss jeder sich ein bisschen sein Ego zurücknehmen. Und man muss eigentlich erst an den Prozess herangehen, das Prozessdenken. Der Weg ist das Ziel. Und so waren ja auch die alten deutschen Handwerker. Wenn Sie sich zum Beispiel die ganzen alten Baumeister anschauen, und die unsere tollen Kölner Dom ist bei ihnen ja um die Ecke und so weiter. Das sind ja tolle Bauwerke, ne? Die hatten eine tolle Handwerkskunst. Es war alles Prozessdenken, was bei denen drin war, ne? Die waren Manager, die kannten die Mathematik, die kannten die Philosophie der Zeit. Und die haben in Prozessen gedacht und haben tolle Bauwerke erschaffen. Ich frage mich, was, wenn wir jetzt mal so die Architektur anschauen, was wird man dann in ein paar Jahrhunderten noch bewundern? Auf jeden Fall, so viele tolle Sachen kommen da gar nicht raus. Und wenn wir dieses alte Baumeisterwissen, das waren ja auch so umfassende Leute, der Brunelleschi in Italien hat seine eigenen Maschinen entwickelt. Der hat eine Uhrmacherlehre gemacht. Und von der Uhrmacherlehre kam er aufs Getriebe. Und dann konnte er Santa Maria del Fiore in Florenz bauen und so weiter. Und der kam auch vom Prozess her, von der Uhrmacherlehre. Und Leonardo da Vinci hat auch bei ihm ein bisschen abgekupfert und so. Und da gibt's viele Dinge, Villa de Cour in Frankreich und diese tollen Kathedralen, die der gemacht hat. Und das sind alles Leute gewesen, die haben vom Prozess her gedacht. Natürlich hatten die das Glück, einen großen Kunden zu haben, die Kirche und so weiter. Aber dieses Know-how, das handwerkliche Know-how war einfach da. Und das stecken wir jetzt eben in die Maschine, das, was wir können, und können damit eben industriell vorfertigen und dann vor Ort, wie ein guter Komponist in der Musik, die Sachen kreativ, individuell komponieren. Und die Endmontage macht dann der Roboter. Und insofern hätte man dann so einen schönen Prozess, der effektiv abläuft, und man muss sich nicht verschulden und man muss nicht einen Großteil vom Einkommen für die Miete ausgeben, man hat noch ein bisschen Geld zum Leben übrig. Und diese Dinge sehe ich in einem Kontext, und es geht rein bis in die alternde Gesellschaft, in die Pflegebranche. Da haben wir zur letzten Zeit auch Projekte, wo wir Möbelroboter entwickelt haben. Also jetzt habe ich die Automatisierung auf die Möbelebene gebracht, dass die Leute selbstbestimmt in eigenen vier Wänden bleiben können und nicht ins Altersheim abgeschoben werden oder vielleicht sogar nach Ungarn oder Polen, wo man die alten Leute mittlerweile schon abschiebt, was ja eigentlich brutal ist. Und deswegen meine ich, sollte man das ermöglichen. Und wir haben die Lösungen liegen da, und man muss es nur angehen, ne? Und das ist dann, dazu braucht es wahrscheinlich auch eine politische Entscheidung.
Es ist ja ganz interessant, Sie sagen, ein Punkt, der uns auch in unseren Gesprächen in dieser Podcast-Reihe und auch sonst oft über den Weg gelaufen ist, wir müssen raus aus diesen gedanklichen Silos und wir müssen ein Stück weit raus in das gemeinschaftliche Lösen. Und mir gefällt dieses Bild des Konzertes oder des Orchesters sehr gut. Also ich darf mich nicht darauf versteifen, dass mein Instrument das Wichtigste ist oder mich nur in mein Instrument vertiefen und meinen, damit klingt das Ganze dann am besten, sondern ich muss mir überlegen, wie ist die intelligente Kombination all der Fähigkeiten, die ich hier habe, um am Ende eben ein Stück schöne Musik entstehen zu lassen? Oder wenn man jetzt mal hier nach Hamburg schaut, die Elbphilharmonie sich anschaut, da sind wir ja vom Orchester schon beim Gebäude des Orchesters. Zielkosten, ich glaube, das Wort konnte man nicht mal buchstabieren in dem Kontext. Man hat am Ende an die geplanten Kosten einfach ein paar Nullen hinten dran gehängt und dann stimmte das schon wieder ungefähr. Das kann aber ja nicht ernsthafterweise die Herangehensweise an solche Projekte in der Dimension als auch im Kleinen sein. Also wir kriegen das ja im Großen und im Kleinen nicht so gut hin. Und ich glaube, wir sind uns alle als Gesellschaft auch einig, dass das so nicht akzeptabel ist und dass wir es besser können. Ja.
Ich würde gerne zwei, drei Gedanken aufgreifen. Einmal das Thema Prozesse und dass man viele Dinge auch umdenken muss. Also wenn wir natürlich Dinge automatisieren wollen oder auch über Roboter machen lassen wollen, dann müssen wir natürlich in der Bauindustrie oder im Besteller- und Anbieterverhältnis davon wegkommen, dass wir noch bis zur letzten Minute vor der Schlüsselübergabe wesentliche Dinge im Entwurf ändern. Und alle wollen das eigentlich so. Alle sagen, dieses baubegleitende Planen ist eine Plage. Aber ich habe noch keinen gesehen, der es ernsthaft wirklich umsetzt. Ich nenne da immer das Beispiel, persönlich passiert, Auto bestellt, ein paar Wochen später, das Auto ist noch lange nicht gebaut, ach, vielleicht doch eine Anhängerkupplung dran, rufst an beim Händler, der sagt, tut mir leid, Bestellung ist schon so eingepflegt, ich kann da gar nichts mehr dran ändern. Und ich akzeptiere das als Kunde, weil ich sage, okay, ich habe irgendwann unterschrieben, ich möchte das Produkt so und so haben, hatte einen Konfigurator, war im Prinzip meine Pflicht zu sagen, so will ich es haben und nicht anders. Und das ist ja auch ein wichtiges Thema, wenn wir auch Richtung Zielkosten denken. Auch Zielkosten sind ja nur wirklich zu erreichen, wenn man nicht am Entwurf bis zuletzt noch rumschraubt, Denn bei diesen ganzen Leuchtturmprojekten, die immer in den Gazetten sind, Flughafen, Elbphilharmonie und Co., das sind ja nicht nur die Bauleute schuld, dass das teurer geworden sind. Das ist auch ganz viel durch die nachträglichen Änderungen. Und das ist eine Sache, die müssen wir im Kopf, glaube ich, ändern, dass wir immer meinen, wir müssen noch was am Bauwerk ändern können.
Ja, klar. Und das ist wichtig. Also wenn das hat mich so fasziniert, als ich in Tokio das untersucht habe, da gab es sogenannte Sales Rooms für die ganzen Fertighäuser. Das heißt, sie sind da reingegangen in so ein Sales Room, wie wenn sie in so einen Autosalon reingehen. Und dort wurden sie betreut von einem, das waren mehr so Industriedesigner, Interior Designer. Und die haben, dann hat man das Haus konfiguriert, sein Wunschhaus, ne? Und hat natürlich auch schon eingegeben, was man sich leisten kann. Und dann konnte man mit Virtual Reality auch in so einem Cave damals noch, konnte man das sich anschauen. Dann hat man das gesehen. Und wenn einem das gefallen hat, dann hat den Vertrag unterschrieben, dann wurde das gefertigt. Und es war eben dann, wie gesagt, 2 Wochen später da. Und man hat es dann so getimt mit dem Jahresurlaub. Man geht weg, das alte Haus wird demontiert, recycelt, ne? Das neue Haus wird innerhalb dieser 2 Wochen aufgebaut und man hat die Kostensicherheit und man hat dann auch nichts mehr geändert. Ne? Aber es geht halt auch schnell. Ne? Wenn so ein Prozess so lang dauert wie bei uns, dann habe ich natürlich viel Zeit, das alles wirklich, dann schaue ich mir was anderes an, dann macht mein Nachbar irgendwas, dann möchte ich das haben. Aber wenn das jetzt so schnell geht wie bei den Autos und das kann man auch mit den Häusern genauso machen, dann ist es, und man muss es natürlich den Leuten auch klar zeigen, man geht in den Cave rein, man geht da richtig durch, man wird dort auch von wirklichen Interior-Designern, von Industriedesignern, Produktdesignern beraten, die was davon verstehen. Und dann hat man ja auch die Planungssicherheit und das ist auch die Frage, wie das auch dann so vermittelt wird. Das ist ja oft noch ein Problem der Vermittlung. Die Leute können sich das nicht dreidimensional vorstellen, aber wenn man dann im Cave drin ist, wie ich das damals erlebt habe in den 80er Jahren, dann kann man sich das sehr gut vorstellen und die Leute konnten sich das auch gut vorstellen. Und das ist, denke ich, das ist machbar und führt auch zu einer Sicherheit, weil man will ja dann genau wissen, was muss ich zahlen, wie sind die Raten. Und man kann das sogar von der monatlichen Belastung her, kann man die Planung in Echtzeit modifizieren. Das fand ich war so faszinierend. Man konnte dann wirklich in Echtzeit die Dinge modifizieren, hat dann genau gesehen, aha, jetzt passt mit der Finanzierung. Und dann hat man auch die Sicherheit gehabt, das können wir uns leisten und wir müssen uns nicht überschulden. Und wir haben dann noch ein bisschen Geld zum Leben übrig. Und das bietet viel Sicherheit. Das muss natürlich dann alles rechnergestützt, computerintegriert sein, damit ich ja wirklich auch die Kosten und die Planungssicherheit habe, ne?
An dieser Stelle ein kurzer Hinweis in eigener Sache. Für diejenigen unter unseren Zuhörern, die sich gerade in ihrem eigenen Unternehmen mit relevanten Zukunftsfragen befassen und die deren Ausgestaltung und die Umsetzung von Lösungen beschleunigt und ergebnisorientiert für den Erfolg vorantreiben wollen. Sprechen Sie gern Martin Ferger für Themen zu Lean, BIM, Digitalisierung und Prozessoptimierung über www.ferger-consulting.de und mich, Christian Haag, zu strategischer Transformation, Strategie, Führung und Sparring für Top-Entscheider über www.christianhaag.de an. Im Rahmen dieses Podcasts, aber auch darüber hinaus, tragen wir gern als Speaker in Präsenz oder online zur Inspiration Ihres Publikums im Rahmen Ihrer Veranstaltungen bei. So oder so freuen wir uns auf und über regen Austausch mit Ihnen und Euch. Nehmt einfach Kontakt zu uns auf.
Dieses Konzept der Zielkosten, vielleicht noch ganz kurz, ist ja nichts total Verrücktes. Also andere Industrien und Branchen, Christian weiß es besser als ich, gerade im Vertrieb. Wenn du in ein Autohaus gehst, wirst du gefragt, in welcher Kategorie wollen sie kaufen? Und dann zeigt er einem die Autos gar nicht, die finanziell nicht in deinem Rahmen liegen. Oder wenn ich beim Saturn, Mediamarkt und Co., wenn man mal darauf achtet, die Laptops sind immer nach Preis in der Regel aufgestellt, sodass die das leistungsfähige Supergerät, die sind am einen Ende des Regals und die anderen, die eine Low-Budget-Variante wollen, die sind am anderen Ende. Und So weit weg ist der Gedanke ja gar nicht.
Aber Martin, das heißt ja eben auch, ich bestelle eine C-Klasse und ich bezahle da nicht eine E-Klasse am Ende, weil mir der Hersteller sagt, es ist jetzt doch etwas teurer geworden im Prozess. Ja, also das hat ja auch mit Glaubwürdigkeit und Ehrlichkeit zu tun. Und Sie haben es eben gesagt, auch mit der Frage, wo steckt eigentlich der Wert in der ganzen Sache drin? Ist das noch erklärbar, warum bestimmte Dinge so teuer werden am Ende? Wo geht eigentlich das Geld hin? Ja, was bekomme ich als Rückleistung dafür? Wie erkläre ich jemandem 18.000 Euro für ein bisschen Beton und Stahl an einer Stelle von einem Quadratmeter in Anführungszeichen? Also ich glaube, wir kommen ja auch zu dem Punkt, wo wir hier sagen müssen, in Projekten wissen wir das, Projekte laufen dann erfolgreich, wenn man sich vorher Gedanken macht, was im Projekt passieren soll. Ne? Also der Sinn des Projektplans ist die Planung und der Prozess und nicht der Plan am Ende. Und ich glaube, das steckt ja hier auch drin, dass Sie sagen, wir müssen uns überlegen, was wollen wir eigentlich, wie wollen wir das eigentlich, und wir müssen das alles antizipieren, damit wir es dann am Ende in Anführungszeichen nur noch umsetzen müssen. Und das beherrschen wir dann auch, wenn wir vorher alle Fragen geklärt haben. Und im Grunde genommen gibt es viele Gewinner dann bei dem ganzen Thema und nicht so viele Verlierer, wie wir es im Moment dann haben, und viel Unzufriedenheit am Ende ja auch oder persönliche Lebenskatastrophen, wenn es um das Einfamilienhaus geht, dass man dann vielleicht schon vor Bezug wieder verkaufen muss, weil die Kosten um 50% höher geworden sind als gedacht oder leistbar.
Ja, und man kann sich ja auch dann, also wenn Sie sich ja auch mit Strategien befassen, das ist ja auch wichtig, dass man dann sich diese Strategien auch überlegt, und auch die Nutzwertanalyse spielt auch eine Rolle. Ja. Ich habe da auch bei diesen Firmen Toyota Home, Secusy Heim, habe ich auch viele Nutzwertanalyse-Ingenieure entdeckt, die das wirklich ausrechnen, was ist der Nutzwert, sowohl für die eigene Firma wie auch für den Kunden. Bei den Bauherren. Und das ist etwas, was sehr wichtig ist. Und dieses Value Engineering und Design. Und das Design ist ja auch wichtig. Sie haben ja die Elbphilharmonie erwähnt. Und dann auf die Kritik, die kommt, dass es eben Unikate sind. Nun, dann müsste die Musik besteht aus standardisierten Noten. Da können die Musiker, die Orchester auf der ganzen Welt miteinander spielen, weil die sich alle an die standardisierten Noten halten. Und es ist einfach nur eine Frage der Kombination. Ein guter Komponist wie der Bach, der macht halt die schönen Bach-Sonaten, und der andere, der es halt nicht so gut kombinieren kann, man klingt dann wie eine Luftschutzsirene. Und naja, aber das ist es im Grunde. Ja. Wir haben standardisierte Ziegelsteine, wir haben standardisierte Stahlprofile, alles ist standardisiert. Und ich hatte früher auch im Betonfertigteilunternehmen gearbeitet, ist alles standardisiert. Es gibt die Standards, die sind da und die sind auch sinnvoll. Dann kann man auch einen gewissen Massenskaleneffekt erzielen. Und dann ist es halt die Kreativität, wie ein guter Komponist, der macht ein schönes Musikstück draus, und der eine, der sagt, das ist ein Unikat, und nachher klingt es wie eine Luftschutzsirene. Das sind eben die es nicht so gut können. Und ich war auch am ehemaligen Bauhaus, am IIT, mit dem Fulbright-Stipendium, und mein Professor hat noch mit Nies van der Rohe gearbeitet, hat das Farnsworth-Haus für ihn gemacht und die Crown Hall, wo ich dann auch ein Jahr drin saß und meine Thesis geschrieben habe. Und Nies van der Rohe war ja auch das ganze deutsche Bauhaus. Es war ja eine tolle Richtung. Das war ja alles, das könnte man sagen, standardisiert, aber es war ästhetisch einfach sehr hoch ansprechend. Da lebt man jetzt noch in Dessau und in Weimar davon. Und Chicago sowieso, die Chicago School, weltweit bekannt, Trendsetter für Wolkenkratzer und so weiter. Und das wurde alles vom deutschen Bauhaus, von Mies van der Rohe und diesen Leuten initiiert. Das heißt ja nicht, dass da hat sich eine ganze Welt dran orientiert. Und das müsste man eigentlich nur wieder aufgreifen und jetzt eben besser machen. Und dazu haben wir die Möglichkeiten, die technologischen Möglichkeiten. Wir haben tolle Maschinenbauer, wir haben tolle Fertigungs-Know-how, und das muss man jetzt halt nur alles ins Bauwesen bringen und entsprechend, so wie Sie, Herr Haag, wenn Sie vom Kaufmännischen herkommen, das müsste im Grunde dann, dass es eben sich die Leute, auch die niederen Einkommensschichten leisten können, weil das hat ja auch zum Beispiel, wenn die Rente, man spricht immer über die Rente, ne? Also nicht nur die Mieten, die unerschwinglich werden, aber auch die Rente soll ja auch sicher sein. Nehmen wir an, wir hätten eine Art Mietkauf wie in Österreich. Dann könnte man sich das langsam erwerben und kann man später mietfrei wohnen. Das hilft bei der Rente auch schon mal, ne?
Ja.
Und das sind alles so Dinge, da kann man auf Lösungen kommen, und das gekoppelt mit der Automatisierung, mit der Robotik, die das dann ermöglicht, dass ich jetzt für den Rolls-Royce nicht so viel bezahle, sondern ich bekomme da ein schönes Produkt, was eine gute Qualität hat, ist halt automatisch gefertigt und nicht handgefertigt wie der Rolls-Royce, ne? Und damit ist es erschwinglich. Und das wäre eigentlich der Trick, und das ist machbar. Es ist machbar. Wir haben es auch getestet. Ich habe ja von diesem Süberhaus erzählt, was wir für 80.000 D-Mark vor über 30 Jahren gemacht haben, in 8 Tagen, vorgefertigt, in 8 Stunden montiert, so wie das die Holländer gemacht haben mit ihren Kaskos, für 80.000 D-Mark. Und das kann man finanzieren. So viel hat damals ein Mercedes E-Klasse gekostet. 100 Quadratmeter, 2 Etagen, kann eine Familie schön drin wohnen. Und das könnte man jetzt noch besser machen, ne, wie damals vor 30 Jahren.
Also das führt mich nochmal zu der Frage, wir haben jetzt ja international auch schon mal gedanklich eine größere Reise gemacht, und Sie haben da viel Einblick auch in das Vorgehen in anderen Ländern und Erfahrungen dort gesammelt. Wo stehen wir denn im internationalen Vergleich? Wo steht die deutsche Bauwirtschaft, oder wo stehen wir vielleicht auch mit unserer Geisteshaltung im Moment in Deutschland zu dem Thema, und wo müssen wir ran? Was sind die Themen, die wir schnell lösen müssen, damit wir aufholen und damit nicht möglicherweise auch andere mit diesen klugen Ideen bei uns dann tätig werden? Also wir müssen auch an unsere deutsche Bauwirtschaft und unseren Standort hier ein Stück weit denken. Wo stehen wir und wie gehen wir vor?
Ja, also dass jetzt ausländische Baufirmen nach Deutschland kommen, weiß ich jetzt, bin ich mir nicht so sicher. Es ist eher, weil ja die Baustelle stationär ist, ne? Also ein Auto kann ich exportieren, eine Maschine kann ich exportieren. Es haben ja auch schon viele versucht. Es haben die Finnen versucht nach der Wiedervereinigung, die Skandinavier, die eigentlich uns in manchen Dingen voraus sind, auch die Holländer, haben es dann doch nicht so, waren doch nicht so erfolgreich. Und wir haben auch gute Technologien. Also die deutsche Bauindustrie, vor allem die Baumaschinenindustrie, ist sehr innovativ, also mit Liebherr und diesen Firmen, auch mit Herrenknecht, das sind ja Weltmarktführer, oder Bauer Schobenhausen, Spezialtiefbau, da haben wir schon tolle Baumaschinenproduzenten in Deutschland. Und man muss einfach nur das im Sozialen oder was die Gesellschaft eben braucht. Die heißen Themen sind jetzt wirklich die Miete. Das hat man jetzt bei den ganzen Wahlveranstaltungen gesehen. Die Miete wird unerschwinglich, die Rufe nach Enteignen in Berlin und so weiter. Dann die Rente ist bei uns auch nicht so toll. Das heißt, man bräuchte, und dann die Pflege, wenn man alt wird, ne? Das ist das nächste Riesending. Also die größten Kostenfaktoren sind halt die Miete, die Finanzierung der eigenen vier Wände, dann die Gesundheitskosten mit der Pflege, das gibt ein Riesenproblem, und dann die Rente. Und das können wir eigentlich übers Bauwesen, können wir da sehr viel Entlastung schaffen, dass wir einfach die Baukosten reduzieren, dass wir das System effizienter machen, dass wir das koppeln mit so einem Art von Mietkauf. Und technisch schaffen wir das über die Automatisierung in der Vorfertigung, die Roboterisierung auf der Baustelle. Und dann könnte man im Alter mietfrei wohnen. Das ist dann auch schon ein Teil der Rente zum Beispiel. Und wenn jemand ein Pflegefall wird, dann hat man eben, sage ich jetzt mal, den automatisierten, roboterisierten Innenraum. Das Ding ist vielleicht brutal, aber wir haben Betten entwickelt. Ich hab mit Pflegern gesprochen, die sich einen Bandscheibenvorfall gelupft haben, weil sie den Patienten umgebettet haben. Und das ist das Ähnliche wie bei den Maurern. Die Berufskrankheiten bei den Maurern sind enorm, und das Ähnliche habe ich jetzt in der Pflegeindustrie entdeckt. Das heißt, wir können da mit ähnlichen Lösungen kommen. Wir können Systeme entwickeln. Wir haben die selber gebaut. Die Möbel haben wir automatisiert, sodass eine Person selbstbestimmt alleine im Alter bei sich zu Hause wohnen kann. Und das soll ja auch das Ziel sein. Man soll einen alten Baum ja nicht verpflanzen, denn das sagt man nach 2 Jahren, wenn die in eine ungewohnte Umgebung kommen, sterben die oder werden ziemlich krank. Das heißt, man sollte da eben dasselbe, was wir im Bau machen können, dann auch die Pflege machen. Dann haben wir das Gesundheitswesen, wir haben die Wohnkosten, wir haben die Miete, und wir haben da schon die Rente mit dabei. Und da sehe ich eine Riesenchance eigentlich für uns, wenn wir hier mit neuen Ansätzen kommen, die Automatisierung, die Roboterisierung gut umsetzen. Und es hilft auch gleichzeitig auch noch beim ressourcenschonenden Bauen. Denn wir können damit eben, wenn Sie etwas, was ich in Japan oft auch gemacht habe und auch jetzt noch in der Forschung, wenn wir etwas mit dem Roboter aufgebaut haben, können wir es auch mit dem Roboter wieder demontieren. Das heißt, wir können es geordnet rückbauen, ohne dass die Abrissbirne kommt. Wir können die Teile, ähnlich wie beim Flugzeug, dann wieder reparieren ersetzen. Wir schmeißen das nicht weg. Das haben ja auch die alten Bauleute so gemacht. Wenn Sie in den Schwarzwald gehen, die Schwarzwaldhäuser anschauen, die haben aus dem Wohnhaus, das haben sie da nicht alles verbrannt oder wo, das Holzhaus, sondern die haben das zum Stall umgebaut und die haben die Teile aufgehoben, die großen Holzbalken. Das waren ja Bäume früher. Und die Skandinavier haben es ähnlich gemacht in Polen, wenn sie in die polnischen Karpaten gehen. Und da finden sie das genauso. Das heißt, die alten Leute mussten das ja alles wiederverwenden. Es war ja ziemlich, und die waren sehr ökologisch früher, ne? Die hatten weniger, was wir jetzt sagen, CO2-Ausstoß. Und das können wir alles verbinden. Das heißt, was der Roboter montiert, kann er wieder demontieren. Das kann also in geschlossenen Kreislaufen recycelt werden, wieder repariert werden. Wir brauchen wieder eine Reparierkunst. Und die hat es früher auch gegeben. Meine Großeltern haben gar nichts weggeschmissen, die haben alles wieder repariert. Und das, was ich mit dem Roboter montiert habe, schon seit jetzt 40 Jahren, wo ich mich damit befasse, das konnte ich auch wieder demontieren und wiederverwenden und so weiter. Das heißt, es wird auch im Grunde ökologischer. Das gesamte System wird ökologischer, weil wir weniger Abfall haben. Und wir haben etwas erschwinglich. Wir lösen ein gewisses Problem der Pflege, Gesundheitssystem und die Rente. Also ich sehe eigentlich nur eine Win-Win-Sache, wenn man diese technologischen Fortschritt von der Automatisierung und der Robotik umsetzen, sehe ich eigentlich soziotechnische Win-Win-Sache für die deutsche Gesellschaft. Und die Themen sind brandaktuell. Also nehmen wir an, es kommt jetzt eine Krise. Nehmen wir an, nach dem Virus wird es noch schlimmer und die Leute werden arbeitslos und die können die Miete nicht bezahlen. Dann gibt's aber Zoff auf den Straßen, ne? Wenn die jetzt schon von der Enteignung reden, wir haben noch keine Krise. Nehmen wir an, es kommt eine Krise, kann ja sein. Es geht nicht gut aus, ne? Es gibt irgendein anderes Problem, ein Vulkanausbruch, ein großes Erdbeben oder es gibt einen Krieg irgendwo und dann haben wir irgend so eine komische Situation und dann müssen 57% der Deutschen Miete bezahlen, haben aber kein Einkommen mehr, wenn sie arbeitslos werden. Dann kracht's aber, ne? Das heißt, wir müssen diese Dinge alle versuchen, möglichst schnell in den Griff zu kriegen und da können wir helfen, eben durch den sinnvollen Einsatz von Automatisierung und Robotik eben Mietkosten, Pflegekosten, Rente und so weiter, viele Probleme damit zu lösen.
Also für mich zeigt sich bei dem Gespräch heute ganz klar wieder diese Doppeldeutigkeit auch unseres Podcast-Namens Zukunft bauen. Also Fortschritt in der Bauwirtschaft oder in der Bauproduktion bedeutet in der Regel auch immer einen Mehrwert für die Gesellschaft. Also ich glaube, das beste Beispiel sind die antiken Gesellschaften wie die Römer, die dann auf einmal frisches Wasser hatten, weniger Krankheiten und Co. Das sind ja Errungenschaften der damaligen Baumeister. Und wenn ich so die Themen betrachte, die wir auch immer mal besprochen haben bis jetzt, das war BIM, Vorfertigung, Modulbau, Robotik, dann kommt für mich immer mehr die Erkenntnis, dass man die gar nicht so scharf voneinander trennen muss und auch nicht sagen muss, das ist jetzt das wichtigste Thema oder das, denn die geben sich ja im Prinzip einander die Klinke in die Hand. Manche hängen auch voneinander ab oder bedingen einander. Ein Roboter kann ich vielleicht mit einem Modell steuern oder beide Themen brauchen ein hohes Maß an Planungssicherheit. Also ich erlebe manchmal zwischen diesen Trendthemen aktuell so einen Wettbewerbscharakter. Wer hat die tollsten Tagungen? Wer kriegt die meisten Forschungsgelder? Und ich glaube, das ist nicht der richtige Ansatz. Ich glaube, es geht ja darum, Bauen clever zu machen. Und ob man das jetzt mit BIM macht, mit Lean, mit Robotik, mit Modulbau, mit Vorfertigung. Eigentlich geht es um dieses Gesamtbild clever zu bauen, als man es jetzt macht.
Ja, genau. Es ist sogar viel schwieriger. Also was Sie jetzt gerade gesagt haben, dass man eben die meisten Forschungsmittel und so weiter bekommt und dass der eine, für den ist BIM wichtig, für den anderen dann der Roboter oder was auch immer. Es ist sogar viel schwieriger. Also ich habe in meinem Bereich ist es gar nicht so leicht, einen Antrag zu stellen, denn oft der Drittmittelgeber weiß nicht, in welche Schublade packe ich das jetzt rein. Ist es bei den Architekten, ist es beim Bauingenieur, ist Maschinenbau, ist Elektrotechnik, Informatik oder wo kommst du denn hin und so. Und das ist ziemlich, ziemlich schwierig. Also man muss immer Überzeugungsarbeit leisten und man müsste eigentlich auch die Universitäten völlig umstricken. Man muss die Fakultäten vielleicht sogar zum Teil abschaffen, neue temporäre Teams einrichten, Man braucht auch neue Berufsbilder, also auch in der Ausbildung von Bauarbeitern braucht man wahrscheinlich ganz neue Berufsbilder. Also ich sehe da eine Chance, weil es kann ja mal sein, dass gewisse Berufsbilder wegfallen. Nehmen wir an, es werden keine Verbrennermotoren mehr gebaut, egal was man jetzt drüber denkt. Dann fällt da ziemlich viel weg in einem gewissen Bereich. Das heißt, wir brauchen neue Berufsbilder. Und das geht runter bis in die ganzen Fabriken und hoch bis zu den Universitäten. Das heißt, die Maschinenbaufakultät, die Brennstoffzelle zum Beispiel, wird an der Chemiefakultät entwickelt und nicht mehr beim Maschinenbau der Verbrenner und so. Das heißt also, da sehe ich eigentlich ein Potenzial ziemlich übergreifend, dass wir zwischen den verschiedenen Disziplinen ganz neue Berufsfelder entwickeln, erschließen und da muss die Universität einen Beitrag leisten, aber auch dann die Ausbildung von Arbeitskräften und das kann einen großen Nutzen sein und kann vor großer Arbeitslosigkeit uns sogar auch ein bisschen retten oder das abfangen. Denn das vorhandene System scheint langsam an die Grenzen zu stoßen.
Es ist, glaube ich, wirklich ein ganz, ganz wichtiger Gesichtspunkt, den Sie da ansprechen. Ich meine, wir sind ja alle in unseren Berufen auch der Weiterentwicklung von Menschen gewidmet und beschäftigen uns stark damit. Und das eine, wir sprechen immer über die Technik und über die Frage, wo werden wir hin? Aber es sind ja letztendlich wir alle, die das dann umsetzen und leisten müssen. Und wenn man jetzt mal an die Hochschulen schaut, was sagt man eben jungen Menschen? Was studiert ihr? Also Ihre Worte sprechen ja auch dafür, vielleicht ist der Maschinenbauer von heute im Grunde der halbe Bauingenieur von morgen, weil wir einfach technologisch ganz anders bauen, beziehungsweise im Umkehrschluss müssen sich die Ausbildungsgänge letztendlich anders neu aufstellen und neu erfinden, um die Herausforderungen für morgen besser beantworten zu können. Also ich sehe das auch so, da stecken viele Chancen drin, aber natürlich auch der Zwang, in die Gänge zu kommen mit all diesen Themen. Wir können da nicht lange zuwarten, sondern wir müssen im Grunde ins Handeln kommen. Und das ist so ein bisschen dieser gordische Knoten, den wir durchschlagen müssen. Wie kommen wir ins Handeln mit den Themen? Brauchen wir mehr politischen Rahmen, der das ermöglicht? Muss es die Wirtschaft selber leisten? Was können die Hochschulen tun? Was denken Sie?
Ja, natürlich. Die Hochschulen müssen es machen. Die Politiker müssen Vorgaben machen. Die Wirtschaft wird sich auch langsam dann umstellen. Ich sehe es ja auch in anderen Bereichen. Also mein Doktorvater hat schon in den 90er Jahren, als ich schon wieder zurück war in Deutschland, hat der in Osaka ein Gebäude gebaut mit Brennstoffzellen. Das heißt, es war das erste Mal, dass Brennstoffzelle eingebaut worden ist, war noch ein Prototyp. Und das hat die Energie erzeugt mit Photovoltaikelementen auf dem Dach und das Gebäude konnte umgebaut werden für verschiedene Nutzungen. Und der Auftraggeber war Osaka Gas, also eine Firma, die eigentlich Gasversorgung macht für die Stadt Osaka mit 18 Millionen Einwohnern. Und plötzlich haben die gesagt, nee, wir unterstützen das mit der Brennstoffzelle und so. Und das heißt auch da, und er hat ja auch meine Doktorarbeit unterstützt, obwohl er, sag ich jetzt mal, nur Architekturprofessor war, aber er hat meine Doktorarbeit in der Robotik mit unterstützt. Gut, man hat in Tokio an der Kaiserlichen Uni hatte ich 5 Doktorväter, muss ich dazu sagen, ist ein bisschen anders wie bei uns. Auf jeden Fall. Einer davon war eben dieser Architekt, der plötzlich auch Brennstoffzellen als erster einsetzt weltweit, ne, um die energieautarke Gebäude zu entwickeln, was auch keinen Schadstoffausstoß mehr hat und so weiter. Und muss man auf der ganzen Ebene, aber das ist natürlich schwierig, selbst an Universitäten, jeder fühlt sich ja in seiner Fakultät ganz wohl. Das sehe ich ja auch in unserer Fakultät, wenn man irgendwas Neues machen will, ist gar nicht so leicht. Und oder wenn man nicht reinpasst in irgendein Schema bei Drittmittelgebern, kriegt man halt keine Forschungsmittel. Und das heißt, wir brauchen entweder, wir antizipieren die Veränderung oder die Veränderung kommt mit Gewalt. Ne? Also
genau.
Das ist da, wo ich ein bisschen Angst habe, weil uns läuft, glaube ich, langsam die Zeit davon. Und dann kommt die Veränderung sowieso, aber die könnte ja jetzt auch geplant kommen, dass man sagt, okay, wir müssen das und das erreichen, ohne dass es zu einem Bürgerkrieg oder sonstigen Sachen führt oder noch schlimmeren Dingen, sondern wir wissen ja genau, was das Problem ist. Und wir können die Ziele jetzt, nicht nur die Zielkosten, sondern die gesamten Ziele der Gesellschaft eben erreichen mit einer sicheren Rente, mit einer guten Pflege, dass alles nicht zu teuer ist, alles erschwinglich ist und man hat noch ein bisschen Geld übrig, um das Leben zu genießen. Und diese Zielvorgaben, die muss man dann definieren und angehen. Und da müssten halt die Politiker auch zusammensitzen. Aber das ist oftmals auch, ich habe ja auch mit vielen Politikern schon diskutiert, wie gesagt, Minister, früher ein Bauminister, Forschungsminister, es ging sogar mal hoch bis zum Bundeskanzler. Und irgendwo hat dann so dieser Ruck gefehlt. Ne? Ich hatte so, einmal hatte ich sogar mit dem Bundespräsidenten zu tun. Auch mal kurz, aber es war, wie gesagt, es kam nie so ein Gericht, wo man gesagt hat, Mensch, das müssen wir jetzt machen, müssen wir jetzt auf nationaler Ebene durchsetzen. Nicht nur, damals war ich in Karlsruhe, Baden-Württemberg, nicht nur 5.000 Wohneinheiten in Baden-Württemberg für 80.000 D-Mark, sondern jetzt müssen wir eben eine Dreiviertelmillion bundesweit bauen, die nächsten 30 Jahre oder so. Und das, wie gesagt, dieses Ding, dieser Durchbruch kam sich, vielleicht, weil es uns noch zu gut geht, aber ich hoffe nicht, dass wir auf die Krise warten müssen. Aber ich befürchte, es könnte bald zu spät sein, wenn wir nicht bald handeln. Und das ist gut, dass Sie das aufgreifen. Vielleicht bewegt das ja was, wie ich damals ja erfahren habe mit dem damaligen Stadtbaumeister Kossack und so. Da konnte man aber auch nur regional kleine Sachen machen. Man hätte das, wie gesagt, auf einer großen Ebene bundesweit hochskalieren müssen. Ne?
Ich finde, wir haben jetzt mehrfach schon über ganz tolle, größere und kleinere, auch mittelständische Unternehmen gesprochen. Also ich sehe das auch so. Wir haben auf der einen Seite natürlich krisengetriebene Veränderung, die zwingt uns. Da sind wir praktisch ja nicht mehr frei zu handeln, sondern wir müssen reagieren. Ich bin immer eher ein Freund davon, proaktiv zu sein, also ein bisschen vor der Welle zu bleiben. Wir haben ja tolle Unternehmer. Sie haben Herrenknecht und Liebherr und andere angesprochen, die als Unternehmen und Unternehmerpersönlichkeiten in Teilen einfach Technologien und Gedanken vorangetrieben haben oder vorantreiben. Wir wissen, dass uns eine ganze Reihe ja Entscheider auch aus Bauunternehmen und baunahen Unternehmen hier zuhören. Was kann man denen sagen? Wie kann man mit dem Thema Robotik ins Handeln kommen? Die sind natürlich alle auch in verschiedenen Zuständen zu dem Thema, sage ich mal. Wir haben einige denken über Themen nach, einige experimentieren mit Robotern oder Cobots auf ihren Baustellen. Aber dieses große konzeptionelle Herangehen sehen wir, glaube ich, noch sehr selten. Wie kann jemand, der sagt, ich will dabei sein, ich verstehe die Idee, ich will es mitgestalten, wie kann der in seinem Unternehmen anfangen? Haben Sie da vielleicht 2, 3 Tipps, wie das gehen kann? Wie haben die Japaner das gemacht? Wie hat Toyota das gemacht? Wie sind die mit mal ins Handeln gekommen in diesen Themen?
Ja gut, Toyota ist natürlich eingestiegen von der Automobilfertigung. Das hat früher noch zur Toyota Motor Corporation gehört. Mittlerweile ist Toyota Home ein eigenes Unternehmen. Mhm. Und da war natürlich Geld da. Bei dem anderen Konzern war es Sekisui, ein Chemiekonzern, der dann ins Bauwesen eingestiegen ist. Und lustigerweise wurde dann die Bautochter, die Wohnungsbautochter größer als die Chemiemutter. Und war also interessantes Stück, was normalerweise ja nicht so üblich ist. Und kleinere Unternehmen, die vielleicht jetzt nicht so kapitalstark sind, es ist schwierig. Wir haben auch angefangen mit, sage ich jetzt mal, mit ganz einfachen Dingen, so Betonglätten und Schweißen von Stahlstützen. In Japan wird auch viel mit Stahl gebaut, wegen der Erdbebensicherheit. Und das waren dann, oder Inspektionsroboter, die testen, ob die Dinger noch alle sicher sind, die Fassaden und so weiter, dass man das reparieren kann vor dem nächsten Erdbeben und niemand auf dem Gehweg beschädigt, weil es oft Hochhäuser sind, wo dann die Passanten vorbeilaufen. Also das waren oft dann Einzellösungen, aber der Durchbruch, wie gesagt, es sind ja immer nur so 1, 2 Baustellen. Und wie gesagt, also für kleine Firmen ist es schwierig. Das ist, ich hatte damals in Karlsruhe bei meiner ersten Professur, bevor ich nach München bin, hatte ich so ein Steinbeiß-Transferzentrum eingerichtet. Das war beim Wirtschaftsministerium in Baden-Württemberg angesiedelt. Mhm. Aber da gab es auch nur kleinere Beträge. Im Grunde vielleicht müsste man sowas tun wie jetzt diese 40 Milliarden für die Batterien und für die Elektromobilität. Aber die Autoindustrie hat natürlich eine größere Lobby. obwohl es unsere Steuergelder sind. Und wir müssten eigentlich hingehen und sagen, wir bräuchten jetzt auch sowas wie diese 40, 50 oder mehr Milliarden, weil es geht ja schließlich ums Leben, ums Wohnen. Es geht um die Rente, es geht um die Pflege. Das packe ich jetzt alles mit rein. Und dann ist die Relevanz dessen, was wir jetzt hier diskutieren, viel größer als die Elektromobilität. Und da müsste eigentlich viel mehr Geld reingehen, nur es gibt keine Lobby dafür. Also man müsste im Grunde sagen, wenn die Autoindustrie 40 Milliarden bekommt für die Entwicklung der Elektromobilität, und dann müssten wir eigentlich ein Vielfaches davon kriegen, weil es geht ums Leben. Damit hängt das Arbeiten dran, damit hängt die Rente dran und die Gesundheit zum Teil wegen der Pflege. Das können Sie alles in den eigenen vier Wänden erschlagen, ne? Und insofern müsste man wirklich da vielleicht mit versuchen, dass man so eine Allianz findet zur Politik, mit Industrie. Ich habe früher ja auch mit Gewerkschaftsvertretern gesprochen, mit Bauindustrievertretern, mit Politikern. Aber vielleicht habe ich es diplomatisch nicht richtig gemacht, weil ich manchmal natürlich, wenn ich dann von anderen Prozessen spreche, dann kriegen viele Angst. Ne? Wenn dann meine Architekturkollegen sagen, ja, du schaffst unseren Beruf ja ab, wir dürfen am Anfang nicht mehr entwerfen, wir müssen warten, bis wir die Vorgaben kriegen, um die Zielvorgabe zu erreichen. Das wollen die Architekten nicht. Also ich hätte damit kein Problem, weil ich sage, ich kann auch, wie das Beispiel aus der Musik, wie ein guter Komponist, wenn der gut ist, kann der aus standardisierten Tönen, die auf der ganzen Welt immer dieselben sind, sonst können die Orchester nicht miteinander spielen, komponiert er ein schönes Stück. Und das können Architekten auch, wenn sie einigermaßen gut sind. Und insofern nehme ich was Standardisiertes und es muss da, ich kann, das Unikat kann ich immer erreichen, aber die standardisierten Töne oder Bauteilelemente sind dieselben und das spielt ja keine Rolle. Das ist ja dann kein Totschlagargument. Insofern kann man das alles erreichen, aber viele Leute haben eben Angst vor der Veränderung. Aber irgendwann, wie Sie gesagt haben, lieber proaktiv die Veränderung einleiten, als wie nachher kommt es gezwungenermaßen und dann fließt Blut auf den Straßen. Ne?
Genau, also ich denke, dieses Thema Unikat darf auch wirklich nicht das Totschlagargument für angewendetes Chaos und Improvisation sein. Wir haben viele Prozesse, die in allen Gebäuden immer die gleichen sind, ob ich eine Mauerwerkswand in München oder in Hamburg baue. Im zweiten OG ist das immer die gleiche, weil dann haben wir mit dem Boden nichts mehr zu tun. Also das darf keine Ausrede sein, wenn man, also es gibt ja viele auch Führungskräfte im Bau, die sehr, sehr gerne den Vergleich mit der Automobilindustrie scheuen, weil die immer sagen, ja, kannst du nicht vergleichen, wir bauen Unikate. Und davon müssen wir wegkommen, das als Generalausrede zu nehmen. Und ein Aspekt, der mir noch wichtig ist, Robotik kann natürlich auch dieses Thema oder die Probleme Fachkräftemangel im Bau teilweise beheben. Also ich glaube, die Argumentation, Roboter nehmen uns die Arbeit weg, ist die komplett falsche. Roboter können vielleicht in Zukunft die Arbeit machen, für die wir eh keine Leute mehr haben und für die wir auch keine Leute eigentlich mehr finden sollten, weil die viel zu gefährlich ist, vielleicht die ein oder andere Tätigkeit. Und das gibt mir, sage ich mal, auch im Zuge des Gesprächs heute nochmal ganz klar den Gedanken mit, dass wenn wir an der Hochschule Leute ausbilden für die Bauindustrie, dann bilden wir die eigentlich für eine der sinnstiftendsten Tätigkeiten der Welt aus, nämlich solche markanten gesellschaftlichen Themen, wie die Sie heute genannt haben, auch anzugehen mit. Das sind nicht nur Politiker oder Sozialwissenschaftler, das sind auch Bauleute, die soziale Probleme lösen können, wenn sie innovativ im Kopf sind.
Ja klar, genau. Und da haben Sie recht, genau. Deswegen verwende ich manchmal den französischen Begriff oder den englischen Genie civil. Also es geht um den Bürger, um die Gesellschaft. Das ist das, was der Bauingenieur im Grunde macht, Genie civil. Ne? Und das sind die Lösungen für den Bürger, für die Gesellschaft, für die Civitas, ne? Also Civis, Civitas und so weiter. Also das ist genau, das sollte es sein. Und da sehe ich auch das große Potenzial drin. Und man muss es einfach nur anpacken. Ich hoffe auf die Jugend, auf die Zukunft. Und das ist die einzige Chance, die wir haben. Ne? Bis hin zum Ökologischen. Das Ökologische muss mit rein. Also, dass wir dann in geschlossenen Kreisläufen das machen. Aber das habe ich ja schon erwähnt. Mit dem Roboter haben wir die Sachen wieder demontiert und da wurde kam nichts auf die Müllhalde, sondern das wurde demontiert systematisch. Die Verbindungen waren lösbare Verbindungen. Und es gibt ja die ganzen Fertigungsprozesse, wenn Sie sich bei Maschinenbauern das anschauen. Ich habe auch viele Sachen bei den Maschinenbauern gelernt. Da habe ich Vorlesungen besucht, obwohl ich dann nie einen Abschluss gemacht habe. Aber später über die Robotik habe ich da auch viel gelernt. Die ganzen Fertigungsverfahren sind standardisiert. Und die Ziegelindustrie, die ganze Bauteileindustrie, die Baustoffindustrie, die wenden das ja an. Das heißt, das ist ja eigentlich, wenn ich jetzt mir so eine Zementfabrik, eine Ziegelfabrik anschaue, ja, das sind Massenproduktionen, die sind erschwinglich, die kosten ein paar Cent. Und nachher kann ich die konfigurieren wie ein guter Komponist. Aber wenn ich mir die gebaute Langeweile anschaue und wenn man sieht, dass unter dem Putz nur Ziegelsteine sind, dann sage ich, Mensch, das hätte ich auch anders machen können. Das wird natürlich dann von billigen Subunternehmern zusammengemauert, aber es ist im Grunde was man hätte mit, man müsse auch schauen, dass wir das Qualifikationsniveau der deutschen Arbeiter anheben oder der Arbeiter insgesamt anheben, weil dann ja auch der Inhalt der Arbeit Spaß macht. Und der Roboter kann auch Lernschwachen zum Beispiel helfen. Also wenn wir Leute haben, die normal ausgeschlossen sind vom Berufsleben, wenn ich jetzt dann einen Roboter habe, dann kann sogar jemand, der vielleicht sich ausgeschlossen fühlt, weil er lernschwach ist, wird plötzlich integriert, weil der Roboter das dann schon richtig macht. Ne? Also ich denke immer dran, ich habe auch mal eine Berufspilotenlizenz gemacht, weil ich wollte eigentlich Astronaut werden früher. Aber die NASA hat mich nicht genommen und dann bin ich halt nur Taxipilot geworden in Dallas, in Texas, am kleinen Flughafen. Und da, wenn ich manchmal müde war beim Fliegen, weil USA ist ein bisschen größer als Deutschland, habe ich halt einen Autopilot eingeschaltet, ne? Und dann hält er die Höhe und den Kurs und dann kann da nichts passieren. Man muss nur aufpassen, dass kein Berg kommt und so, oder dass man nicht in eine Gewitterwolke reinfliegt. Aber dann hilft die Automatik auch, dieser Autopilot hilft. Und so sehe ich jetzt auch eine Chance, dass wir Leute, die man nicht höher qualifizieren kann, dass wir die integrieren und die fühlen sich noch wertvoll für die Gesellschaft. Ne? Und das ist ein Win-Win auch hier. Ne? Die Automatisierung hilft, einmal die Maloche zu erleichtern, weniger Berufskrankheiten, kann aber auch unterstützen, dass wir Lernschwache mit integrieren ins Arbeitsleben, in den Alltag und die nicht aufs Abstellgleis geschoben werden und frustriert sind, sondern jeder meint, er trägt dazu was bei. Der eine steuert den Roboter, der andere, da passt dann der Roboter auf, dass die Qualität stimmt und so, aber er fühlt, er macht was. Ne? Und das sehe ich eigentlich eine Win-Win-Situation und ich habe da gar keine Berührungsängste. Man müsste nur aufpassen, manchmal sind da die Kaufleute schwierig, weil die sagen dann, ja, wenn sie so viel in den Roboter investieren, können sie so und so viele Leute entlassen und die Denke ist falsch. Da müsste man dann sagen, das habe ich in Japan gelernt, die entlassen die Leute nicht, sondern die machen dann neues Geschäftsfeld auf. Deswegen finden sie in Japan oft Konzerne, die alles herstellen, wie so ein Krämerladen. Also Mitsubishi macht alles, Matsushita macht Häuser, Elektrogeräte, Mitsubishi macht auch Autos und Chemie und alles Mögliche. Die machen dann immer einen neuen Geschäftsbereich auf, weil die wollen die Leute nicht entlassen, weil die haben so ein kollektivistisches Verantwortungsbewusstsein. Und bei uns sagt man Kernkompetenz, wir machen nur das und wenn wir das dann auch, wenn wir da investieren, müssen wir so und so viele Leute entlassen, ne? Und um das dann auszugleichen, die Investition. Und das ist, denke ich, der Fehler. Dann hat die Belegschaft Angst und ist gegen die Automatisierung und gegen die Roboterisierung. Man müsste also sagen, nee, wir machen einen neuen Geschäftsbereich auf und du wirst dann, du baust diesen neuen Geschäftsbereich in unserem Konzern auf. Und wir helfen dir dabei und du wirst dahin neu qualifiziert. Und damit gibt es auch keine Widerstände bei der Belegschaft, die vielleicht normal sonst Angst haben vor der Entlassung, dass sie vom Roboter ersetzt werden. Also müssen auch da vielleicht, das ist dann der Manager, der Kaufmann, der Stratege gefragt, wie Sie, Herr Haag, dass man dann vielleicht zu ganz neuen Konzepten kommt.
Ich möchte das ergänzen und an einem Punkt widersprechen. Ich glaube, vielleicht ist es auch gar kein Widerspruch, ich glaube, wir brauchen eben diesen unternehmerischen Ansatz. Unternehmer sind Chancensucher und gerade das, was Sie zum Schluss geschildert haben, macht ja nochmal deutlich, wir müssen in den Technologien die Chancen finden und realisieren und sie nicht nutzen wie im schlechten Management, um am Ende nur zu rationalisieren und uns sozusagen zu verkleinern und zurückzuentwickeln, sondern wir müssen unternehmerisch nach vorne gehen und wir müssen dafür unsere Kompetenzen zusammenlegen und zusammenschalten und gemeinsam im Grunde den Mehrwert realisieren und die Technik, wie wir das eigentlich seit der Industrialisierung auch erfolgreich gemacht haben, dafür nutzen, Freiräume für ja inhaltliche neue Ansätze zu finden und viele der Tätigkeiten eben zu verlagern, für die wir teilweise heute, ja, Martin hat es angesprochen, gar kein Personal mehr haben. Und auf der anderen Seite eben, die wir vielleicht auch gar nicht so gerne machen wollen. Ja, wir sprechen ja hier auch wechselseitig von verschiedenen Tätigkeiten. Die einen arbeiten eher geistig. Die wären auch nicht froh, wenn sie jetzt körperlich arbeiten. Und wir haben auf der anderen Seite die, die körperlich arbeiten, die sind vielleicht auch froh, wenn sie eine Hilfe an anderen Stellen bekommen. Also wir sollten insgesamt als Unternehmer, als Gesellschaft die Chancen der Technik nutzen, um die Herausforderungen, die wir heute haben, zu lösen. Und ich fand das ein ganz inspirierendes Gespräch und eine ganz tolle Sichtweise auch hier, wie wir eigentlich aus dem Thema Bauen doch wieder in die Lebenswelt und Gesellschaftswelt unserer Zukunft gekommen sind. Und gerade die letzten Sätze haben nochmal deutlich gemacht, dass ja auch in vielen anderen Ländern schon ganz gute Lösungen gelebt werden. Also wie kann ich mich unternehmerisch weiterentwickeln? Wie kann ich meiner Belegschaft das entsprechend auch vermitteln und sie auch gewinnen für Veränderungen? Das ist ja die große Herausforderung, vor der wir stehen, dass wir Menschen nicht abkoppeln und Angst machen. Sie haben es vorhin gesagt, die gehen auf die Straße, sondern dass wir ihnen Perspektiven geben und ihnen aufzeigen, wie es funktionieren kann. Das muss ich im Kleinen tun, das muss ich aber auch gesellschaftlich im Großen realisieren. Also Robotik möglicherweise tatsächlich ein Schlüssel für viele Antworten auf diese Fragen.
Ja.
Vielen Dank für das tolle Gespräch.
Okay.
Auch von meiner Seite vielen Dank. Ich denke, ganz viele inspirierende und spannende Ansätze.
Okay, gut. Können wir irgendwann mal wiederholen, ja?
Sehr gern.
Sehr gern. Ja.
Okay.
Vielen Dank an Sie und euch fürs Zuhören bei Zukunft bauen, dem Zukunftspodcast für die Bauindustrie. Wenn euch der Podcast gefällt, würden wir uns über eine Bewertung freuen und natürlich darüber, wenn ihr den Podcast bei einem Podcast-Provider eures Vertrauens abonniert. Wir freuen uns auf ein Wiederhören. Bis bald.